Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Solche Leitbilder wie Adolf Kolpin brauchen wir für die Kirche von heute.
Ja, so hat sich das angehört, als der damalige Papst Johannes Paul II. Adolf Kolpin im Jahr 1991 selig gesprochen hat. 12 Jahre ist das her, aber der Ausspruch, der ist irgendwie nach wie vor gültig. In diesem Jahr feiert das Kolpingwerk den 200. Geburtstag seines Begründers, denn am 8. Dezember 1813, also gestern vor 200 Jahren, da wurde Adolf Kolpin in Kerpen geboren. Und hier geht's heute um diesen Mann, um seinen Lebensweg, sein Vermächtnis und natürlich auch um den großen Festakt gestern. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio weltweit. Den 200. Geburtstag seines Begründers feiert das Kolpingwerk in diesem Jahr. Der Gesellenvater, der wurde am 8. Dezember 1813, also gestern vor 200 Jahren, in Kerpen, hier in der Nähe von Köln, geboren. Und er lebte zwar nur 52 Jahre, aber was er in dieser Zeit bewirkt hat, das hätte mindestens für 3 Leben gereicht. Er arbeitete sich nämlich vom Schustergesellen zum Priester hoch und wollte die Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse um ihn herum mit Nachdruck verändern. Sozial engagiertes Christsein, das steht auch heute noch im Mittelpunkt der Arbeit des Kolpingwerkes. In über 60 Ländern, da gibt es mittlerweile Kolpingsfamilien und die engagieren sich vor allen Dingen in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Und das Markenzeichen von denen, das ist das schwarze K auf orangefarbenem Grund. Und es steht für Adolf Kolping und sein Lebenswerk, das seine Nachwelt bis heute fasziniert und inspiriert. Alexandra Gondorf über das Leben eines Schusters, der entgegen einiger Empfehlungen nicht bei seinen Leisten geblieben ist.
Deutschland im Dezember des Jahres 1813. Das Land steht in den Startlöchern zur Frühindustrialisierung. Noch sind es die Landwirtschaft und kleine Manufakturen, die die meisten Menschen beschäftigen. Doch Fabriken, in denen massenhaft produziert wird, werden immer mehr. In dieser Umbruchsphase kommt Adolf Kolpin am 8. Dezember als Sohn eines Schäfers zur Welt. In einem kleinen Häuschen am Stadtrand von Kerpen bei Köln verlebt Adolf, genannt das Dölfchen, mit 4 weiteren Geschwistern seine Kindheit. Im Hause Kolpin mangelt es zwar immer an Geld, aber nie an Liebe. Und diese häusliche Geborgenheit seiner Kindertage prägt Adolf Kolpin so nachhaltig, dass er viele Jahre später diese Zeilen schreiben wird.
Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.
Zunächst sah es nicht so aus, als würde aus dem kleinen Adolf einmal etwas ganz Großes werden. Denn nachdem er die Volksschule abgeschlossen hat, weiß der 13-Jährige zwar, dass er studieren will, doch für eine höhere Schule fehlt der Familie einfach das Geld. So beginnt Adolf Kolpin eine Lehre als Schuhmacher in seiner Heimatstadt. 2 Jahre lang lernt aber sein Meister, stellt sich geschickt an und ist fleißig, obwohl der junge Mann eigentlich viel lieber nach Feierabend über den geliebten Büchern sitzt. Systematisch bildet sich Kolpin auch nach seiner Lehre im Selbststudium weiter. Nach altem Handwerkerbrauch reist der Geselle 7 Jahre quer durchs Rheinland, flickt weiter Schuhe, aber liest nebenbei jedes Buch, das ihm in die Finger gerät. Entgegen weht ihm dabei ein kalter Wind von Not und Elend, denn die Tradition, dass Gesellen in die Familiengemeinschaft des Meisters aufgenommen werden, geht immer mehr verloren und Kolpin trifft auf viele junge Handwerker, die ausgebeutet und obdachlos vielfach dem Alkohol verfallen. Diese Zustände erschüttern den tiefgläubigen Christen und er beschließt, Priester zu werden. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, soll sein Heimatpfarrer daraufhin gerufen haben, sein Vater hingegen, folge dem Ruf Gottes. Adolf Kolpin tat zunächst beides, bis er sich mit Anfang 20 endgültig entscheiden musste. In Köln bot ihm der erste Schuhmachermeister der Stadt an, seine Tochter zu heiraten und die Werkstatt zu übernehmen. Eine gesicherte bürgerliche Existenz war damit zum Greifen nahe, doch Kolpin entscheidet sich anders. Er schreibt:
Das Glück der Menschen liegt nicht in Geld und Gut, sondern es liegt in einem Herzen, das eine wahrhafte Liebe und Zufriedenheit hat.
Das Herz Adolf Kolping strebt nach dem Studium der Theologie und sein Wunsch einer erfüllten Existenz als Pfarrer ist größer als die Möglichkeit einer gesicherten Existenz. Zielstrebig will er diesen Traum nun wahrmachen und holt erstmal in Rekordtempo sein Abitur im Marzellengymnasium in Köln nach. Mit dieser Eintrittskarte im Gepäck kann Kolping endlich Theologie studieren in den Universitäten von München und Bonn. Doch nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium folgt ein schicksalhaftes Jahr. Nach wochenlangem Leiden stirbt sein Vater, kurz bevor Adolf Kolping in der Kölner Minoritenkirche zum Priester geweiht wird. Seine erste Stelle in Wuppertal-Elberfeld führt dem frisch gebackenen Kaplan sogleich die Probleme der fortschreitenden Industrialisierung vor Augen. Die Arbeiter der neuen Fabriken wohnen in winzigen Wohnungen, Kinderarbeit ist an der Tagesordnung, Krankheiten gehen um und nicht zuletzt die gefährlichen Maschinen in den Fabriken. Diese scheinbar hoffnungslosen Zustände in seinem direkten Arbeitsumfeld will Kaplan Kolping nicht akzeptieren, denn schon damals war er einem Grundsatz treu.
Tätige Liebe heilt alle Wunden. Bloße Worte mehren nur den Schmerz.
Zusammen mit dem Lehrer der Pfarrei sammelt Adolf Kolping in seiner Gemeinde immer mehr Gesellen um sich, denen er eine kostenlose Ausbildung, aber vor allem ein Heim in der Fremde bietet. Kolping will sich nun endgültig der Lösung der sozialen Probleme der Handwerker verschreiben. Aus dem offenen Gesellenhaus wird der offizielle katholische Gesellenverein für Handwerker. Doch seine Funktion als zweiter Präses des Vereins und die Herausgabe der Zeitschrift Der Gesellenverein reicht Kaplan Kolping schon bald nicht mehr aus. Köln als geistiges Zentrum des Rheinlandes erscheint Kolping als geeigneter Ort, um die überregionale Ausbreitung des Gesellenvereins voranzutreiben. Mit 36 Jahren wird er Domvikar in Köln und beginnt daneben sofort mit dem Aufbau eines weiteren Gesellensvereins, der durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter wächst. Kolping schreibt Bettelbriefe, er geht Geld sammeln, um das nötige Geld für die immer größer werdenden Häuser zu beschaffen. Die Idee Kolpings und sein Modell der Gesellenvereine breitet sich auch in anderen Teilen Deutschlands und in angrenzenden Ländern aus. Dafür sorgen die wandernden Gesellen und die Schriften des Publizisten Kolpings. Vom Kalender für das katholische Volk bis zu den rheinischen Volksblättern, Kolping schreibt und verlegt unermüdlich für die Sache der Handwerker. Doch die Dreifachbelastung zehrt irgendwann an seiner Gesundheit. Dass er von Papst Pius IX. Zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt wird, erlebt er nicht mehr lange. Am 4. Dezember 1865 stirbt Adolf Kolping nach einer schweren Erkrankung. Was bleibt, ist seine letzte Ruhestätte in der Minoritenkirche in Köln und die Früchte seines Kampfes für die Belange der Handwerker. Wieso Adolf Kolping beinahe sein gesamtes Leben damit verbracht hat, jungen Handwerksgesellen ein Zuhause zu bieten, zeigt dieses Zitat.
Wenn der Mensch überhaupt eine höhere Bestimmung hat, als bloß das irdische Leben sie ausweisen kann, dann muss sie in der Familie grundgelegt sein. Wenn das Christentum überhaupt seine Aufgabe auf Erden erfüllen soll, dann muss es zutiefst in das Familienleben hineinreichen. Hier Wunder tun, Wasser in Wein verwandeln.
Ein Ausspruch, der wohl heute auch nach wie vor aktuell ist. Ein Porträt war das von Alexandra Gondorf über Adolf Kolping. Ja, und wie das Jubiläum gestern hier in Köln gefeiert wurde zu seinem 200. Geburtstag, das hören Sie gleich hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit. Um den 200. Geburtstag von Adolf Kolping geht es heute Morgen hier. Ja, so hat sich das gestern angehört in der Minoritenkirche hier um die Ecke vom Kölner Dom. Die Minoritenkirche, das ist die Kirche, wo Adolf Kolping begraben ist, der Gesellenvater und Begründer des Kolpingwerkes. Und deswegen wurde da auch gestern sein 200. Geburtstag mit einem Festhochamt gefeiert. Kein ganz normaler Gottesdienst war das, denn es waren ja auch viele Gäste aus Lateinamerika, Afrika und Asien dabei. Und dementsprechend international war dann auch die musikalische Gestaltung. Ein Lied zu Ehren Vater Kolpings. Und geleitet wurde das Festamt von Monsignore Ottmar Dillenburg. Das ist der Generalpräses des Kolpingwerkes. Und für ihn war das auch ein ganz besonderer Moment. Er trug nämlich das Original Messgewand von Adolf Kolping, das der 1863 von Papst Pius dem IX. Geschenkt bekommen hatte. Das war schon damals was Besonderes. Ja, und ebenso wie das Messgewand sind auch die Themen von Adolf Kolping heute noch nach wie vor aktuell. Dieser kritisierte nämlich schon damals das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Ja, und heute ist das immer noch ein großes Thema. Das sagt der Monsignore Ottmar Dillenburg in seiner Predigt.
Auch heute gibt es soziale Probleme, erschreckend nahe deren, die Adolf Kolping damals beschrieben hat. Die Benachteiligung abhängig Arbeitender, die Benachteiligung so vieler Familien, Alleinerziehender, Kinder. Neue, weltweite soziale Probleme und Fragen sind aufgebrochen. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht, das auf unserer schönen Erde 1 Milliarde Menschen in bitterster Armut leben. 1 Milliarde Menschen müssen hungern, obwohl eigentlich weltweit genügend Lebensmittel vorhanden wären. Aber die sozialen Strukturen, die wirtschaftlichen Strukturen sind so schief, dass wir diesen Skandal beobachten müssen. Oder weiter ist es ein Problem, nein, auch ein Skandal, dass Millionen von jungen Menschen der Zugang zu adäquater Bildung versperrt ist.
Also ungerechte Verhältnisse damals wie heute. Adolf Kolping war jemand, der damals nicht wegschaute, sondern anfing, sich diesen Problemen seiner Zeit zu stellen. Und damit wurde er ja auch zu einem Wegbereiter für die katholische Soziallehre. Ja, und genauso wie Adolf Kolping damals, sollten auch die Menschen heute nicht wegschauen. Das sagte Monsignore Ottmar Dillenburg in seiner Predigt. Und diesen Appell, den richtete er an die vielen Kolpingsmitglieder, die gestern in die Minoritenkirche gekommen waren, aber auch an alle, die nun nicht kommen konnten und die den Gottesdienst im Internet oder im Fernsehen aus der Ferne mitverfolgen konnten.
Bei den Überlebensfragen der Menschheit, sei es Frieden, Abrüstung, Bewahrung der Schöpfung, wird es nämlich darauf ankommen, dass weiterhin Menschen mittun, damit Schritte zum Besseren möglich werden. Nach Adolf Kolping gilt es anzufangen. Anfangen, wirklich anfangen, hat er gesagt, ist oft das Schwerste. Treu bleiben, das Beste. Ein Zitat, das wir uns gerade an diesem Festtag zu Herzen nehmen können. Mit ihm als Vorbild, dass wir gemeinsam Schritte in unserem internationalen Kolpingwerk in eine gute Zukunft gehen.
Ja, und das Lied Wir sind Kolping, das durfte natürlich auch nicht fehlen in dem Festgottesdienst gestern in der Kölner Minoritenkirche zum Jubiläum von Adolf Kolping. Und den ganzen Gottesdienst, den können Sie sich auch nochmal anschauen. Der ist nämlich bei uns im Internet als Video hinterlegt unter www.domradio.de. Kolping, eine Geschichte mit Zukunft. Das ist das Motto dieses Jahres, in dem das Kolpingwerk den 200. Geburtstag seines Gründers Adolf Kolping feiert. Ja, und das ganze Jahr, da gibt es schon weltweit Feiern rund um den Globus. Und gestern war aber der Höhepunkt, denn gestern war ja der eigentliche Geburtstag von Adolf Kolping. Und deswegen gab es auch am Morgen eine Festmesse mit dem Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner in der Stiftskirche St. Martinus in Kerpen. Das ist da, wo Adolf Kolping getauft wurde. Am Mittag, da gab es dann eine weitere Messe hier in Köln in der Minoritenkirche, wo Adolf Kolping begraben liegt. Und im Anschluss, da wurde auch noch das neue Kolpinghaus im Kölner Zentrum hier eingeweiht. Jede Menge war also hier los gestern und in den vergangenen Wochen. Und mit dabei war natürlich auch immer Markus Demele, der Generalsekretär des Kolpingwerkes. Für uns hat er sich auch noch ein bisschen Zeit abgezwackt. Er war kürzlich hier bei uns im Domradio-Studio und ich habe ihn gefragt, das Motto Adolf Kolping, eine Geschichte mit Zukunft, was steckt eigentlich dahinter?
Das ist einmal der Blick nach hinten. Es ist die große Geschichte, die wir damit in den Blick nehmen. Ein 200. Geburtstag ist etwas, ja, das wird nicht für viele Persönlichkeiten gefeiert. Und ich glaube, dass Anfang des Jahres der Bundespräsident in Köln zu Gast war und Adolf Kolping als einen großen Deutschen gewürdigt hat. Das zeigt schon mal, dass es wirklich eine große Geschichte ist, die er in seinem Leben vollbracht hat, die er aber auch angestoßen hat. Das heißt, diese Geschichte, die dort gefeiert wird, weist ja jetzt schon über seine Lebensgeschichte hinaus, nämlich sein gesamtes Werk. Und der zweite Aspekt ist der Blick in die Zukunft. Denn wir gehen ja davon aus, dass das Kolping-Werk, Kolping International, eine große Zukunft hat. Wir haben in vielen Ländern eigentlich gerade erst angefangen und es sind erst so bisweilen Samenkörner gesät worden und es geht jetzt erst richtig los.
Was bedeutet denn Adolf Kolping für Sie persönlich? Sie sind jetzt seit 2 Jahren knapp Generalsekretär. Wie kam Ihre Verbindung zum Kolping-Werk und zu Adolf Kolping zustande?
Ja, mein persönlicher Weg zum Kolping-Werk oder zu Kolping International ist ein tatsächlich internationaler. Ich habe Kolping kennengelernt, natürlich in meiner Heimatpfarrei, habe da aber nicht direkt den Zugang gefunden. Meine Eltern sind Kolping-Mitglieder und ich habe dann eine Zeit lang in Kenia studiert. Im Rahmen des Theologiestudiums habe ich dort 2 Semester verbracht und mein Vater sagte, wenn du schon in Nairobi bist, dann wohn doch da auch ein Kolping-Haus. Das ist doch eigentlich dann auch angesagt. Und wie es der Zufall wollte, ist tatsächlich dieses Kolping-Haus direkt neben meinem College gewesen, wo ich studiert habe. Das hat sich also angeboten, dass ich da zum Ankommen in dieser Riesenstadt erstmal dort heimisch geworden bin. Und dann habe ich eines Tages dort bei einem Stromausfall keine Lektüre mehr gehabt. Die war nur auf meinem Laptop, der Strom war alle. Und dann habe ich eine Kolping-Biografie entdeckt. Und ich gebe zu, rein aus der Not heraus habe ich die gelesen. Und da war dann schon eine große Begeisterung da für diesen Mann, der so voller Mut war, so voller Eifer war. Und dann wurde das noch fortgesetzt, weil zufällig in meiner Zeit dort auch der Generalpräses, der damalige, gekommen sind, Axel Werner. Und unser Afrika-Referent, mein heutiger Kollege, Volker Greulich. Und als die dann erzählt haben von der vielfachen Projektarbeit in Afrika, Lateinamerika, Asien, auch in europäischen Ländern, da habe ich dann das erste Mal so richtig wahrgenommen, Moment, das ist ja viel, viel mehr als hier in meiner St. Marien-Pfarrei in Lüneburg, die Kolpingsfamilie, die auch schon viel tolle Arbeit macht. Aber es ist doch noch so viel mehr darüber hinaus, weil dieser, ja man kann sagen, ein besonderer Kolping-Spirit überall zu spüren ist. Und das haben mir viele Mitglieder dort auch gesagt. Sie haben gesagt, wir sind halt auch wirklich Brüder und Schwestern. Wir verstehen uns als Brüder und Schwestern. Und dieser Geist zeigt auch, erfolgreiche Projektarbeit wird dadurch nochmal befördert, wird nochmal erfolgreicher. Wenn man gemeinsam betet, Gottesdienst feiert und wirklich auch ein spirituelles Band einverbindet, dann wird über manche schwierige Phase vielleicht nochmal leichter hinweggeholfen in einem konkreten Entwicklungsprojekt.
Wenn Adolf Kolping heute noch leben würde, wie würde er auf unsere Realität in Deutschland blicken? Was glauben Sie, würde ihn da am meisten umtreiben?
Ich glaube, er würde ganz ähnlich reagieren wie Papst Franziskus auf viele Sachen. Denn wenn man sich sein Schrifttum anschaut, vieles, was wir heute diskutieren, was Papst Franziskus uns auch ins Stammbuch schreibt, dass die Geißelung des Kapitalismus, den wir alle als selbstverständlich hinnehmen, wo wir sagen, dass eine verfestigte Armut auf der Welt von vielen leider resignativ hingenommen wird, nicht aus Teilnahmslosigkeit, sondern eher aus einem Fatalismus heraus, weil man denkt, man kann doch eh nichts ändern. Und Adolf Kolping hat ja als ein Vorbereiter der katholischen Soziallehre genau da schon den Finger drauf gelegt. Und er hat Missstände gesehen und ist nicht fatalistisch hängen geblieben und hat gesagt, das wird sich eh nicht ändern, sondern er hat versucht, beim Einzelnen anzusetzen und hat aber dann noch immer wieder die Systemfrage gestellt. Ich weiß, ich kann es vom Charakterlichen nicht einschätzen, wie weit vielleicht Franziskus oder Adolf Kolping sich ähnlich sind, aber vom Feuer für Gerechtigkeit und dieser Impetus, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, da sind sie sich, glaube ich, sehr, sehr einig. Vor allem, dass sie dabei das mit einer großen Frömmigkeit verbinden, beide.
Wie sieht es eigentlich beim Kolping-Werk mit dem Nachwuchs aus? Also Sie berufen sich ja jetzt auf Adolf Kolping, 200 Jahre Geschichte, Visionen, Ideen. Sie haben sie eben schon erklärt, inwiefern die nach wie vor aktueller denn je sind, kommen die bei der Jugend an? Also haben Sie Nachwuchssorgen oder wachsen die von selber nach?
Ja, in Deutschland kann man das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, das Kolping-Werk wächst international. Wir sind bei mehr als 400.000 Mitgliedern mittlerweile in weit über 7.000 Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt. Und natürlich ist das Kolping-Werk oftmals auch ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft oder auch der katholischen Strukturen in einem Land. So sind wir in Deutschland froh, wenn wir wachsen, wenn wir stagnieren, sagen wir, was die Mitgliederzahlen angeht. Denn wir kennen alle die Tendenzen, sowohl den demografischen Wandel in Deutschland als auch die Entwicklung der Mitgliedszahlen in der katholischen Kirche oder in christlichen Kirchen überhaupt. In anderen Ländern wiederum, wo man vielleicht auch nochmal aufgrund des Selbsthilfecharakters von vielen Kolpingsfamilien noch sehr nah dran ist an dem, was damals auch die Gesellen zu Adolf Kolpings Zeiten bewegt hat, wächst Kolping. Und das in ganz unterschiedlichem Maße, bisweilen langsam und stetig und bisweilen sehr rasant. Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten im Norden Perus junge Menschen kennengelernt, die alle selber in Kolpingsfamilien groß geworden sind und jetzt, da wo sie hinziehen, eigene Kolpingsfamilien gründen. Und die sind alle so um die 30. Das ist noch nicht wirklich alt. Da sehe ich ganz viel verbandliche Zukunft. Ähnlich in Ostafrika und auch in vielen asiatischen Ländern. Indien beispielsweise mit mehr als 30.000 Mitgliedern. Oder unsere Freunde in Vietnam, die auch ganz schnell, rasch und stetig in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld wachsen.
Also Nachwuchssorgen hat das Kolpingwerk nicht. Was ist denn aktuell Ihre größte Herausforderung?
Wir haben uns jetzt eingelassen auf einen Prozess, den nennen wir Kolping 2017, weil wir gemerkt haben, vor einigen Jahren viele verbandliche Dokumente und auch Positionsbestimmungen sind in die Jahre gekommen. Früher war Internationalität und Globalisierung war etwas Neues, dem man sich erstmal stellen musste. Heute ist das für uns eine Selbstverständlichkeit. Also diese Sendung kann auch in Afrika leicht gehört werden über das Internet. Das war vor 20 Jahren ganz anders. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was heißt denn eigentlich diese Vielfalt an Kulturen, diese Vielfalt an Sprachen in einem internationalen Verband, der trotzdem einen gemeinsamen normativen Kern hat. Den Bezug auf die Person Adolf Kolpings und das, was er damals gemacht hat und auf das Leben und Wirken Jesu Christi. Zusätzlich die Berufung auf die katholische Soziallehre. Und all dies gemeinsam in verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen zu übersetzen, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren haben. Und dieser Prozess heißt Kolping 2017, weil wir hoffen, dass wir bis 2017, wo wir eine große Versammlung in Uganda haben werden, uns in vielerlei Hinsicht aktualisiert haben.
Also Kolping, eine Geschichte mit Zukunft, das ist das Motto des Kolping-Jahres 2013. Und was dahinter steckt, was man sich da alles vorgenommen hat, das hat Markus Demele erklärt. Er ist der Generalsekretär des Kolping-Werkes. Das Kolping-Werk feiert den 200. Geburtstag seines Begründers Adolf Kolping. Ja, und es gibt 400.000 Mitglieder in 61 Ländern. Das Kolping-Werk, das ist ganz ordentlich gewachsen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und den 200. Geburtstag des Begründers hat man also deswegen auch rund um den Globus gestern gefeiert. Und mitgefeiert hat natürlich auch der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner. Der ist nämlich der Schirmherr des Internationalen Kolping-Werkes. Und darum hat er gestern den Festgottesdienst in St. Martinus in Kerpen zelebriert. St. Martinus, das ist die Taufkirche von Adolf Kolping. Und da hat der Kardinal Kolping einen Segen nicht nur für das Rheinland, sondern für Europa und die ganze Welt genannt. Und Joachim Kardinal Meißner kann sich noch ziemlich gut daran erinnern, wie er das erste Mal mit den Ideen des Gesellenvaters in Berührung gekommen ist.
Also ich habe Adolf Kolping kennengelernt in Erfurt zum ersten Mal, sonst hatte ich vorher nie was gehört. Und in der DDR waren ja Verbände verurteilt, also verboten. Und wir hatten im Erfurter Gebiet einige Pfarreien, die noch die alte Tradition hatten, wo es so eine Gruppe Kolpingsbrüder ging, aber die durften nicht mit der Fahne auftragen und die wurden auch nicht geführt als Verband, sondern die rangierten unter Erwachsenenseelsorge. Und da hat der Pfarrer immer gesagt, selig der Pfarrer, der eine Kolpingsgruppe bei sich hat, da wird er nicht allein gelassen, wenn die Dachrinnen der Kirche leck sind. Und das sind praktische Leute und die haben auch viele Kontakte in den säkularen Bereich her. Und deswegen kann man nur sich freuen, dass wir einige, wenigstens eine Handvoll Kolpinger haben. Und in Ostberlin hatte ich ja mehr gehabt. Und in der Diözese Dresden Meißen auch. Und dann hatte ich es natürlich in Westberlin gehabt, da haben wir ein eigenes Kolpingshaus gehabt. Und habe immer gestaunt über die Klugheit einer solchen Gründung, die ja jetzt anderthalb Jahrhunderte schon besteht, nicht? Und die wirklich die Gesellschaft positiv verändert hat, nicht?
Also eine Würdigung des Gesellenvaters Adolf Kolping von Joachim Kardinal Meißner. Und was die Kolpingsfamilien ihrem Verband und ihrem Begründer zum Geburtstag wünschen, das hören Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. 400.000 Mitglieder in 61 Ländern, die kann das internationale Kolpingwerk mittlerweile aufweisen. Es ist also kräftig gewachsen in den vergangenen Jahrzehnten und viele von den Mitgliedern, die waren gestern nach Köln gekommen, zum Teil von weit her, um dort gemeinsam in der Minoritenkirche mit einem Festgottesdienst den 200. Geburtstag ihres Gründervaters zu feiern. Ja, und wir haben mal nachgefragt, was Ihnen eigentlich Adolf Kolping heute noch bedeutet und was Sie dem Gesellenvater und dem Verband zum Geburtstag wünschen.
Adolf Kolping hat durch seinen Glauben einfach eine wahnsinnige Menschenliebe entwickelt und auf den Menschen zugegangen und hat sich ihnen zugewendet und hat eine Kraft daraus geschöpft, die mich heute begeistert und wo ich sage, Mensch, toll, da kann man ihm nur nachfolgen.
Dieser Satz, dass man treu bleiben soll, das finde ich also auch sehr gut. Und Kolping hat das vorgelebt und ich hoffe, dass wir das auch so schaffen.
Es gibt viele Fragen in dieser Zeit.
Es ist sehr schön mitzuerleben, dass die Kolping-Familie immer noch so zusammenhält, dass sie alle hier sind, hier mit ihren orange-schwarzen Farben.
Adolf Kolping ist für mich ein ganz toller Mensch, weil er Leuten damals eine Alternative aufgezeigt hat. Er hat ihnen Heimat gegeben und hat ihnen das Vertrauen gegeben in sein Werk und auch gleichzeitig in die Kirche.
Gerade auch so die soziale Frage, Jugendliche, Kinder, die aus vielleicht bildungsfernen Schichten kommen, die zu unterstützen, damit die auch nicht in der Gesellschaft untergehen.
Ich bin 61 nach Köln gekommen, ins Kolpinghaus. Und da haben wir unsere Frauen kennengelernt. Und mit der sind wir heute noch zusammen. Und meine Frau hat gesagt, Vater Kolping, er hat das schön gemacht, dass wir uns getroffen haben.
Das Kolpingwerk ist für junge Menschen interessant, weil es ihnen eine Stimme geben kann und weil es ihnen eine Heimat geben kann. Ich habe das selber erfahren, ich bin umgezogen, aber Kolpinger kannte ich direkt und habe mich da wohlgefühlt und hatte ein Zuhause. Und das Kolpingwerk kann Talente entdecken und kann einem viel für seinen zukünftigen Weg mitgeben.
Von 18 bis 31 Jahren war ich in Kolpinghäusern. Das war meine Familie.
Wir sind Kolping, Menschen, die Welt. Und wir sehen das, was wirklich zählt. Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein. Zusammenleben nicht allein. Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit. Und wir handeln aus Verbundenheit, Gottes Liebe weitergeben, offene Tür zu sein, zusammenleben nicht allein.
Wünschen tue ich dem Kolpingwerk, dass es weiter wächst, dass es eine so eine starke Gemeinschaft bleibt, wie es ist.
Dass es eigentlich genau diesen Geist Kolpings immer weiterträgt und nie vergisst und lebendig macht und dadurch auch Kirche ein bisschen leben lässt.
Dass viele Menschen ihn auch entdecken, das hilft einfach, ihm auch nachzufolgen in der Art, heute Christ zu sein.
Dass es immer weiter aufwärts geht und viel, viel Nachwuchs.
Wir müssen bei der Jugend aktiv werden, wir müssen die Jugend für das Kolpingwerk begeistern.
Werden lassen, Adolf Kolping hat uns das vorgelebt. Und nichts anderes ist unser Auftrag heute.
Ganz viele, auch vor allem junge, motivierte Menschen, die sich auch dafür einsetzen möchten, dieses Werk Adolf Kolpings weiterzutragen, dass wir auch noch in den nächsten 200 Jahren aktiv sind und uns in die Gesellschaft einbringen.
Wenn wir alles geben und Zukunft bauen, leben aus dem Glauben, weil wir vertrauen.
Ich wünsche dem Verband den Heiligen Geist. Ich wünsche dem Verband Mut, Fantasie, ganz viele Ideen. Lass wir hineingehen in eine gute Zukunft. Davon bin ich übrigens überzeugt, aber nichtsdestotrotz, meine guten Wünsche und mein Gebet begleiten den gesamten Verband, jede einzelne Kolpingsfamilie, jeden einzelnen Kolpingsbruder, einzelne Kolpingsschwester, genau dahin, die Gaben des Heiligen Geistes zu nutzen.
Also viele gute Wünsche für das Kolpingwerk zum Geburtstag und für die nächsten 200 Jahre. Sie hören Domradio weltweit. Im Jahr 2013, da hat das weltweite Kolpingwerk den 200. Geburtstag von Adolf Kolping gefeiert. Denn am 8. Dezember 1813, also gestern vor 200 Jahren, da wurde er als Sohn eines Schäfers in Kerpen geboren. Und sein Leben und Wirken machen ihn heute noch zu einem Vorbild für die Kirche und für das Kolpingwerk. Ja, und Papst Johannes Paul II., der nannte Adolf Kolping ja schon einen Wegbereiter der katholischen Sozialwirtschaft.
Lehre. Er habe schon damals auf die schwierigen Beziehungen von Arbeit und Kapital geschaut. Tja, und heute diskutieren wir hier in Deutschland über Mindestlohn und prekäre Arbeitsverhältnisse. Viel scheint sich da offenbar nicht geändert zu haben in den vergangenen 200 Jahren. Monsignore Ottmar Dillenburg, der ist der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes. Und er war hier bei uns im Domradiostudio zu Besuch und ich habe ihn gefragt, wie er das eigentlich empfindet, dass die Botschaften von Adolf Kolping heute aktueller denn je sind.
Das ist für mich das Faszinierende und gleichzeitig auch Erschreckende, dass die Botschaften, die Zeitanalysen von Adolf Kolping in vielen Bereichen Deutschlands und noch viel mehr weltweit übertragbar sind. Er hat damals den Finger in die Wunde hineingelegt, dahin geschaut, wo es den Menschen nicht gut ging. Er sagte, die Sorgen und Nöte der Leute müssen uns umtreiben und wir müssen adäquat handeln. Und es gibt heute ganz ähnliche Bereiche wie damals, dass Menschen zu wenig verdienen, obwohl sie 40 Stunden in der Woche arbeiten, von ihrer Händelarbeit nicht am Ende des Monats auskommen können. Bei uns hier in Deutschland, in Europa, die Ränder, auch die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wenn Papst Franziskus uns jetzt so eindringlich daran erinnert, die Armen in den Blick zu nehmen, dann hat das Adolf Kolping schon vor 150, 60, 70 Jahren getan.
Wenn Adolf Kolping heute noch leben würde, was würde er als das drängendste Problem unserer Zeit bezeichnen?
Er würde sicher viele drängende Probleme benennen, ähnlich wie Papst Franziskus die Option für die Armen. Und das lässt sich dann ja aufschlüsseln. Nahe bei den Menschen zu sein, als Christinnen, als Christen, das dazu zu tun, was wir dazu tun können, als Kirche den Menschen in Not beizustehen. Und im näheren Bereich dann eben ganz konkret hinzuschauen, wo kann ich etwas tun? Kann ich mich engagieren bei einer Hausaufgabenhilfegruppe? Oder kann ich vielleicht mein Geld spenden? Oder kann ich mich engagieren, wenn es darum geht, alten, einsamen Menschen ein klein wenig mehr Lebensinhalt zu schenken?
Sie sind seit 2011 Generalpräses des Kolpingwerkes und ja, somit Nachfolger von Adolf Kolping. Mhm. Wie groß war damals die Ehrfurcht vor diesem Amt oder diesem großen Erbe?
Es war beides. Es war erstmal die Ehre, die ich gespürt habe, damit auch die Ehrfurcht, aber viel größer war die Freude, ein solches Amt inne zu haben. Es war ja nicht nur Adolf Kolping, es waren auch seine Nachfolger, die mich angespornt haben und es waren 400.000 Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder weltweit, die ich an meiner Seite wusste. Natürlich ist es immer wieder ein besonderer Moment, wenn ich zum Beispiel das Gewand, das Messgewand anziehe, das Adolf Kolping damals vom Papst geschenkt bekommen habe, dann wird Geschichte für mich ganz handgreiflich und dann merke ich, ja tatsächlich, du bist in seiner Nachfolge und das versuche ich dann eben auch durch mein Wirken im Kolpingwerk deutlich zu machen, dass ich mich hineingebe, ähnlich wie Adolf Kolping, wenn es darum geht, adäquate Dinge zu benennen. In Kirche, in Wirtschaft und auch in die Gesellschaft hinein.
Das wollen Sie auch mit Ihrem Jahresmotto zum Jubiläumsjahr deutlich machen. Es geht um den Rückblick und natürlich aber auch um die Zukunft. Was ist denn der wichtigste Wert oder die wichtigste Vision aus den vergangenen 150, 200 Jahren, die auch zukunftsweisend ist?
Ganz spontan fällt mir hier die Solidarität ein, eine von diesen Grundprinzipien. Die anderen gelten natürlich auch, aber Solidarität ist es vielleicht, was jeder Einzelne üben kann, dass ich tatsächlich mich um meinen, um es christlich zu sagen, Nächsten kümmere, auf dass Lebensverhältnisse auf dieser Welt sich zum Besseren hinwenden und zwar nicht irgendwann, sondern auch durch meinen kleinen Möglichkeiten jetzt schon.
Sie rufen zur Solidarität auf. Wie schwierig ist das eigentlich, für so eine Botschaft gehört zu finden?
Ich erlebe im Moment, vielleicht ist das tatsächlich schon ein Franziskus-Effekt, ich erlebe im Moment, dass es deutlich einfacher wird. Wenn ich als Christ, als Kolping-Mensch mich äußere, dann sehe ich in wache Augen hinein und die mir dann sagen, ja, das sagt Papst Franziskus auch. Ich glaube, es braucht solch großer Vorbilder, die authentisch das leben, was sie sagen. Da ist der Papst einer. Ich würde mir auch Politiker zum Beispiel in dieser Rolle deutlich mehr wünschen, die authentisch das leben, was sie sagen. Auch Männer und Frauen in unserer Kirche. Ich versuche, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, um als Generalpräses so authentisch es irgendwie geht, hineinzuwirken in unser Kolpingwerk und da, wo es nach außen ausstrahlt, gerne auch übers Kolpingwerk hinaus.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist ja 1991 Adolf Kolping selig gesprochen worden. Wie steht es denn eigentlich um die Bemühungen um seine Heiligsprechung?
Wir arbeiten ganz feste daran. Der Heiligsprechungsprozess ist laienhaft ausgedrückt eigentlich abgeschlossen. Es fehlt uns nur dieses Wunder, das medizinische Wunder, das belegt nach Anrufung Adolf Kolpings, jemand geheilt wurde von irgendeiner Krankheit, die medizinisch eigentlich nicht zu heilen wäre. Und dieses Wunder können wir nicht machen. Darum können wir nur beten und das tun wir weltweit mit großer Intensität, natürlich in den lateinamerikanischen Ländern, in Afrika, aber auch in Europa und Asien. Es wäre schon ein tolles Zeichen, wenn Adolf Kolping heilig gesprochen würde, weil damit deutlich würde, ein Mensch, der sich so für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, der hat uns auch heute noch etwas zu sagen. Nicht irgendwie, sondern genau so, wie er es damals gesagt hat, ganz menschlich und vielleicht dadurch ganz heilig.
Wenn Sie für das Kolpingwerk beten, was wünschen Sie dem Verband für die nächsten 200 Jahre?
Ich wünsche dem Verband den Heiligen Geist. Ich wünsche dem Verband Mut, Fantasie, ganz viele Ideen. Genau diese gute Geschichte, die wir anschauen können in den letzten 150 Jahren, gut durch die Gegenwart zu tragen, dass wir hineingehen in eine gute Zukunft. Davon bin ich übrigens überzeugt, aber nichtsdestotrotz, meine guten Wünsche und mein Gebet begleiten den gesamten Verband, jede einzelne Kolpingsfamilie, jeden einzelnen Kolpingsbruder, einzelne Kolpingsschwester, genau dahin, die Gaben des Heiligen Geistes zu nutzen.
Also viele gute Wünsche für das Kolpingwerk von Monsignore Ottmar Dillenburg, dem Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes. Ja, und zum Geburtstag, da gab es für Adolf Kolping und den Verband auch ein Geburtstagsständchen. Aber so ganz anders, als Sie jetzt denken, hören Sie gleich hier bei uns im Domradio nach den Nachrichten um 9:30. Sie hören Domradio weltweit. Ja, und wer Geburtstag hat, der bekommt auch in der Regel ein Ständchen zum Geburtstag. Adolf Kolping, der hatte gestern seinen 200. Geburtstag und da gab es auch ein Lied, aber so ganz anders, als Sie jetzt denken.
Ich will hören, wie nun das ganze Volk singt, denn hier geht es um Kolping. Ist Captain euer Wohnort, solltet ihr es ahnen, immerhin trägt die Stadt seinen Namen. Ich will hören, wie nun das ganze Volk singt, denn hier geht es um Kolping.
Ja, so hört sich das an. Ein Kolping-Rap von dem 23 Jahre alten Kerpner und Rapper Simonster alias Simon Mohr. Schönen guten Tag, Herr Mohr.
Guten Tag.
Adolf Kolping, das ist ja ein eher unorthodoxes Thema für einen Rap. Wie sind Sie darauf gekommen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, das Ganze hat angefangen vor 2 Jahren, 2011, habe ich mein erstes Mixtape rausgebracht und darauf war auch ein Song, der meinem Jugendzentrum, meinem damaligen in Brüggen gewidmet war. Und den habe ich im Rathaus im Kerpen vorgetragen, wo auch die Bürgermeisterin vertreten war. Die war da so begeistert von und hat mich dann vor ungefähr einem Jahr darauf angesprochen, dass 2013 ja das Kolpingjahr ist, da der Herr Kolping ja dieses Jahr 200 Jahre alt geworden wäre und ob ich nicht Lust hätte, ein Lied drüber zu schreiben, um den Herr Kolping auch der Jugend etwas näher zu bringen.
Was haben Sie denn selber mit Kolping zu tun? Hat Adolf Kolping vorher in Ihrem Leben irgendeine Rolle gespielt?
Eigentlich nicht. Also ich kannte den Namen wegen Kolpingstadt Kerpen, aber vorher hat er mir nicht allzu viel gesagt. Ich habe hier und da schon Geschichten von meinen Großeltern gehört mit den Gesellenhäusern. Aber nee, vorher war das für mich noch ein unbeschriebenes Blatt.
Wie schwierig war das dann, einen Song über ihn zu schreiben?
Also themenbezogene Songs sind bei mir eben ein wenig schwierig. Und gerade wenn man feste Angaben hat, wie das Geburtsdatum, wo ich nicht einfach sagen kann, er ist einen Tag später geboren, nur weil es sich dann besser reimt, ist das schon ein bisschen schwer. Aber ich habe mich dann im Internet und auch bei der Stadt Kerpen, die hat mir sehr geholfen, habe ich mich dann schlau gemacht, da die Stadtbibliothekarin von der Stadt Kerpen die Kolping-Expertin schlechthin ist. Ja, habe ich mich mit den ganzen Leuten ausgetauscht und dann kamen dann doch große Mengen zusammen, wo ich dann den Song mitgeschrieben habe.
Worum geht es in dem Song?
Dem Song geht es der Lebensweg von Adolf Kolping, von der Geburt bis zu seinem Tod.
Was machen Sie denn sonst so für Musik?
Sonst mache ich auch Hip-Hop, Rap und momentan arbeite ich noch an meiner EP, die jetzt am 14.12. erscheinen wird.
Das heißt, inhaltlich ist Adolf Kolping schon was Außergewöhnliches, wenn man sich so das anhört und ansieht, was Sie sonst so machen.
Das auf jeden Fall, weil gerade im Rap geht es ja darüber, das in Texte zu fassen, was man in seinem Leben erlebt hat. Und gerade das mit dem Adolf Kolping, der mir ja vorher kein Begriff war, das war dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Wie ist denn das dann bei Ihren Freunden, bei Ihren Fans, bei denen, die Ihre Musik mögen, angekommen?
Also ich habe bisher nur durchweg positive Resonanzen gehört. Ich bin mit dem Kolping-Song ja dann auch in der St. Martinus-Kirche in Kerpen aufgetreten, sowie im Rathaus in Kerpen und in der Jahnhalle und natürlich im Kölner Dom, wo ich vorher ein bisschen Angst hatte, weil da natürlich nur älteres Publikum ist, die ja nicht allzu viel mit Rap oder ich sag mal neumodischer Musik anfangen können. Selbst von denen habe ich nur durchweg positive Resonanzen bekommen. Also da kamen Leute auf mich zu, wo ich das niemals gedacht hätte.
Gibt es denn eigentlich was, wo Sie als junger Mensch sagen, ja, die Botschaft von Adolf Kolping, der ist vor 200 Jahren geboren worden und lebt nicht mehr, aber die Botschaft und das, für das er steht, ist nach wie vor aktuell und spricht auch junge Menschen an?
Ja, natürlich. Das ist auch der Grund, warum ich halt dann zugesagt habe, den Song zu machen. Ich habe mich ja dann informiert über den Herr Kolping und ich war erstaunt, was ein einzelner Mensch in seinem Leben alles bewerkstelligen kann, auch wenn er leider Gottes so früh gestorben ist. Mit den Gesellenhäusern zum Beispiel, dass die Gesellen nicht mehr von Norden von Deutschland bis zum Süden jeden Tag reisen müssen. Also ich fand das schon sehr beeindruckend. Und auch der Lebensweg, dass er erst mit 12 Jahren, wie es nun mal damals war, seine Schuhmacherlehre angefangen hat und dann doch mit 24 noch das Abitur gepackt hat und dann noch Priester geworden ist.
Ein Geburtstagsständchen haben Sie ihm ja quasi schon gemacht. Gibt es Geburtstagswünsche für das Kolpingwerk?
Ja, ich wünsche natürlich, dass das Kolping und alles, was drumherum ist, das ganze Kolpingwerk niemals aussterben wird und dass man sich ewig an den Herr Kolping und das, was er geleistet hat, erinnern wird. Und dass es auch heute noch in Form vom Kolpingwerk und von anderen Stiftungen und von anderen Mitgliedern fortgesetzt wird.
Also, auch gute Geburtstagswünsche von dem Kerpener Rapper Z-Monster alias Simon Mohr. Vielen Dank. Und hier kommt dann nochmal der Kolping-Rap von Z-Monster. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und wie immer an diesem Sendeplatz stellen wir Ihnen das Projekt des Monats vor. Ein Projekt, das dem Kolpingwerk in diesem Monat besonders am Herzen liegt. Und das ist passend zur Jahreszeit die Weihnachtsaktion. Und vorstellen tut sie uns Elisabeth Schech vom Kolpingwerk. Herzlich willkommen, Frau Schech.
Dankeschön.
Frau Schech, Weihnachtsaktion des Kolpingwerkes, was ist das?
Das ist die große Solidaritätsaktion im Kolpingverband. Wir rufen zu Weihnachten unsere Mitglieder in Deutschland und dieses Jahr auch in Südtirol um eine Weihnachtsspende auf, um verschiedene Projekte in verschiedenen Ländern der Welt zu unterstützen.
Was sind das für Projekte?
Das sind ganz unterschiedliche Projekte. Im Wesentlichen sind es aber vor allen Dingen Projekte der Hilfe zur Selbsthilfe, also zum Beispiel berufsbildende Maßnahmen oder auch landwirtschaftliche Förderung, Gemüseanbau in ländlichen Regionen. Es ist aber auch zum Beispiel in Afrika die Einführung von Bienenzucht und so weiter. Es sind also viele Projekte, die Menschen in den untersten Bevölkerungsschichten dazu verhelfen, langfristig auf eigenen Beinen zu stehen und sich versorgen zu können.
Das klingt ja auf den ersten Blick ungewöhnlich. Sie haben gerade eine Bienenzucht in Afrika erwähnt. Wofür brauchen die Menschen da eine Bienenzucht?
Ja, die Menschen in Afrika leben ja von der Subsistenzwirtschaft, also bauen im Wesentlichen die Grundnahrungsmittel an. In der Region, in der wir dieses Projekt aufbauen wollen, ist es sehr trocken. Die Menschen leiden unter den Folgen des Klimawandels auch schon. Und da muss man nach Alternativen suchen. Es gibt in der Region durchaus auch Bäume, die blühen oder auch die dann grün sind in den Zeiten, in denen es dann auch regnet. Und dort Bienenzucht einzuführen, ist eine Alternative, um Einkommen zu erwirtschaften und ein bisschen unabhängig zu werden, nur vom Ackerbau zu leben und dann durch die Dürreperioden immer wieder betroffen zu werden.
Ähnlich verhält es sich ja, glaube ich, auch mit dem Milchkuhprojekt in Uganda. Auch das klingt erstmal ungewöhnlich. Eine Familie kriegt eine Kuh und dann so die Idee, kann sie daraus sich weiterentwickeln. Wie ist da der Gedanke, dass das funktioniert?
Ja, das ist auch ein klassisches Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe. Also eine Milchkuh bringt zunächst einmal der Familie erstmal Milch. Für die Kinder ist das ganz wichtig für die Ernährung. Aber vor allen Dingen erwachsen daraus viele andere positive Entwicklungen. Beispielsweise ein Teil der Milch kann verkauft werden, weil es gibt ja keine Kühlschränke dort im ländlichen Bereich. Also muss die Milch, die am Tag dann auch gewonnen wird, auch verkauft werden. Und da gibt es auch Bedarf. Zum anderen, was sehr, sehr wichtig ist, das ist der Kuhdung, der für den Ackerbau verwendet wird. Das heißt also, man kann ganz, ganz deutlich sehen, die Familien, die mittlerweile eine Milchkuh haben, die haben kann man sagen, die doppelten Ernten. Also die können dann wirklich auch auf dem Markt was verkaufen, können Einkommen erzielen, können damit die Schulgebühren der Kinder bezahlen beispielsweise. Wenn jemand krank wird, dann kann man Medikamente kaufen, was vorher nicht möglich war. Und dann später natürlich, wenn dann mal ein Jungtier geboren wird, dann kann man das verkaufen und hat wirklich dann auch Geld für andere Investitionen, zum Beispiel die Hütte auszubauen, dass es ein kleines Haus wird oder einen kleinen Laden einzurichten und so weiter. Also so eine Kuh ist sozusagen der Beginn einer Entwicklung, die ganz, ganz viele positive Dinge für die Menschen bringt.
Das ist überraschend, das denkt man erstmal gar nicht. Wie viel braucht das Kolpingwerk, um einer Familie eine Kuh stellen zu können?
Das ist gar nicht so viel, das kommt auch drauf an. Sagen wir mal, die Marktpreise für Kühe sind ja auch unterschiedlich, in Uganda anders als in Tansania oder Kenia, wo wir auch das Projekt haben, oder auch regional unterschiedlich. Aber so im Schnitt kann man sagen, sind es etwa 400 Euro für eine Milchkuh, aber damit ist wirklich ein Grundstock gelegt, der eine Familie langfristig unabhängig macht.
Das geben Deutsche manchmal schon für Weihnachtsgeschenke aus. Das ist auch das Stichwort. Es ist ja Ihre Weihnachtsaktion, ja, und Sie werben für diese Projekte und für Spenden. Das heißt, die Menschen da draußen können Ihnen Spenden zukommen lassen, wenn sie die Projekte unterstützen möchten. Die können aber auch bei Ihnen im Geschenkeshop einkaufen gehen. Was gibt's da?
Ja, genau. Also wer wirklich nicht weiß, was er noch zu Weihnachten schenken kann oder möchte, kann dort etwas finden, zum Beispiel eine Milchkuh oder auch eine Ausbildung, einen Kleinkredit oder sowas oder auch eine Zisterne, um die Leute mit frischem oder mit sauberem Wasser zu versorgen. Man kann dort sozusagen eine Urkunde ausfüllen, man kann die ausdrucken, was handschriftlich ist, auch reinschreiben und hat damit sozusagen zum Beispiel eine Ausbildung, die man verschenkt. Man überreicht das Heiligabend unter dem Gabentisch und hat dann sozusagen zwei Ziele erreicht. Einmal beglückt man eine Familie in Afrika und ermöglicht ihr ein Leben aus eigener Kraft. Und zum anderen, derjenige, der das Geschenk bekommt, wird ja damit auch zum Weltverbesserer, kann man sagen.
Zum Paten für ein Projekt.
Und tut damit auch wirklich was Gutes. Und damit kann man auch Weihnachten ja auch einen ganz besonderen Sinn geben.
Das heißt, bei Ihnen im Geschenkeshop, da gibt es nicht im Sinne eines Adventsbasars Dinge zu kaufen, die dann in die Projekte fließen, sondern es sind tatsächlich Patenschaften, die man bei Ihnen erwerben und dann verschenken kann.
Ganz genau, so Projektpatenschaften, also eine Milchkuh oder eine Ausbildung für einen Jugendlichen. Das kann man sich dort aussuchen, dann wie gesagt ausfüllen und verschenken.
Das ist doch mal eine interessante Sache, eine Milchkuh zu Weihnachten.
Ja.
Haben Sie bestimmt auch noch nicht gekriegt.
Nein.
Also das etwas andere Geschenk zu Weihnachten, eine gute Sache und helfen kann man damit auch noch, nämlich die Kolping-Weihnachtsaktion Hilfe zur Selbsthilfe. Und vorgestellt hat die Weihnachtsaktion Elisabeth Schech vom Internationalen Kolpingwerk. Vielen Dank. Und das war Domradio, die Sendung weltweit. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Nachhören können Sie wie immer alles im Internet. Da gibt es auch noch weitere Informationen zum Internationalen Kolpingwerk, zum großen Jubiläumsjahr und zu den vielen Projekten, die unterstützt werden. Alles zusammengestellt haben die Kollegen im Internet unter www.domradio.de. Und ich verabschiede mich damit. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis bald.